Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ihr seht hier ein Bild aus Portugal. Wie die meisten ja mittlerweile mitbekommen haben, war ich Anfang September 2 Wochen auf dem Jakobsweg pilgern. Genauer gesagt den portugiesischen Jakobsweg von Porto in Portugal nach Spanien, nach Santiago de Compostela. 280 Kilometer und 180 Kilometer davon am Atlantik entlang. Es hat 2 Gründe, warum ich diese Route gewählt habe. Das ist die Küstenvariante und nicht die zentrale Variante. Erstmal, man hat bedeutend weniger Höhenmeter. Und nachdem wir jetzt nicht mehr am Meer wohnen, habe ich gedacht, tue ich mir mal wieder was Gutes und verbringe ein paar Tage am Meer. Und war also da insgesamt 6 Tage immer am Meer entlang gewandert. Und ungefähr bei Kilometer 145... 7 Kilometer vor der spanischen Stadt Bayona, da machte der Weg plötzlich so einen Knick. Man hat dann so eine kleine Halbinsel abgekürzt und in relativ kurzer Zeit ging es ziemlich steil über den Atlantik hoch. Und ich habe gedacht, wow, das muss ich im Video einfangen. Ich habe ein kleines Video gedreht, das zeige ich euch auch gleich. Leider haben wir heute ein paar technische Probleme, die wir auch nicht gelöst bekommen. Es stockt ein bisschen. David hat gesagt, sag doch einfach, das ist das Lauftempo, das du gegangen bist. Also so bin ich gelaufen. Aber ich möchte einfach, dass ihr das seht, weil ich dazu einen Punkt machen möchte. Genau, schauen wir uns mal das Video an. Vielleicht kann man noch das Licht hier ausmachen.
Weil es ging ziemlich steil hier hoch. Und ja, plötzlich bin ich hier über dem Meer. Wirklich ein ganz toller Weg hier. Immer das Meerrauschen dazu.
Genau, ich erzähle, dass man hier das Meerrauschen hört, dass es relativ steil hoch ging. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ziemlich innerhalb kürzester Zeit so auf 80, 100 Höhenmeter und dann schwenke ich so nach hinten, aus dieser Richtung kam ich seit 4 Tagen am Meer entlang und habe gedacht, wow, was für ein Anblick, diese raue Atlantikküste, also man kann dort auch nicht schwimmen, es gibt dort keine Strände, diese Felsen, die dort, hier sieht man nochmal den Weg und der ging da, eben innerhalb von 20 Minuten ging es da hoch. Ja, und ich wollte euch das zeigen, weil mir schon ein paar Mal auf der Reise auch bis dahin aufgefallen ist, man muss ab und zu mal stehen bleiben und nach hinten gucken. Weil das, was sich hinter einem dann so abspielt an Landschaft, an neuen Eindrücken, an anderer Perspektive, das vergisst man einfach, das versäumt man, wenn man immer nur nach vorne schaut und nach vorne geht. Und ich habe das so schätzen gelernt, auf diesem Weg immer mal wieder stehen zu bleiben und ganz bewusst nach hinten zu schauen, zu sagen, wie sieht das jetzt gerade von meinem Standpunkt aus? Und deshalb bleiben wir auch heute mal kurz stehen und schauen an dem Erntedankfest nach hinten und stellen fest, wie war denn eigentlich so das Jahr und wofür können wir Dank sagen, was hat sich denn in unserem Leben so ereignet. Wir schauen zurück auf die abgeernteten Felder mittlerweile, wir schauen auf die vollen und prallen Apfelbäume und Birnenbäume und wir wollen dankbar sein gegenüber den Bauern, Hans hat es schon angesprochen, den Bauern, die dafür sorgen, dass wir wirklich gute Lebensmittel bekommen. Auch das freut uns rettig sehr, seit wir in der Schweiz sind, dass man da doch andere Qualität bekommt. Und wir sind Gott dankbar gegenüber das Klima und das Wetter, dass das alles möglich ist und dass das nicht selbstverständlich ist. Wir erinnern uns zurück vor 2 Jahren, als es im April nochmal diesen Frost gab und die Blüten an den Fruchtbäumen, an den Weinreben durch den Frost kaputt gegangen sind und wir da einen großen Ausfall hatten. Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns gut geht. Ich glaube, auch das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal ganz herzlich auch unseren beiden Bauernfamilien danken. Das sind Doris und Hans Keller und Agnes und Richard Ammann mit ihren Kindern zusammen, die hier ihren Hof bewirtschaften und die mit dazu beitragen, dass es uns in der Schweiz gut geht, dass wir gute, gesunde Lebensmittel haben, dass wir auch ganz speziell hier in der Gemeinde immer wieder durch die beiden mit frischen Lebensmitteln versorgt sind. Und ich denke, auch wenn sie nicht da sind, das ist ein kleiner Applaus wert. Ja. Ja, und heute wollen wir nochmal so innehalten und überlegen, Erntedank, Dankbarkeit, wofür kann ich denn dankbar sein? Zurückschauen, wie sah denn mein vergangenes Jahr aus? Wie sahen meine vergangenen Jahre aus? Und wofür kann ich Gott, meiner Familie, meinen Mitmenschen, wofür kann ich dankbar sein? Und gleichzeitig ist Dankbarkeit doch so viel mehr als nur einen konkreten Anlass zu haben, dankbar zu sein. Für viele ist es eine wichtige Charaktereigenschaft und wir Eltern, wir versuchen diese Charaktereigenschaft in unserer Kultur irgendwie an unsere Kinder ranzubringen, dass sie lernen, immer schön Danke zu sagen. Früher war es mehr so, heute ist nicht mehr ganz so. Dankbarkeit ist auch mehr als, wie ich schon gesagt habe, für einen positiven Anlass, eine Dankbarkeit, für ein positives Ereignis eine Dankbarkeit zu entwickeln. Sondern ich glaube, dass Dankbarkeit eine Lebenseinstellung ist. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung und kann dann zum Lebensprinzip werden. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich im Internet recherchiert habe. Ich weiß gar nicht, wer sie geschrieben hat, um das nochmal deutlich zu machen. Es war ein älterer Herr, 92, seine Frau war gestorben und er hatte eine große Wohnung und hat sich entschieden, er geht in den Seniorenheim. Dort hat er noch Gemeinschaft, er war noch fit im Kopf und hat sich dort angemeldet und kam dann dorthin und wartete dort in der Halle, dass man ihm dann sein Zimmer oder sein mögliches Zimmer zeigt. Und dann kam ein junger Mann, wahrscheinlich einer der Pfleger, und hat gesagt, so, Ihr Zimmer ist bereit, kommen Sie doch bitte mit. Und sie liefen dann den Gang entlang, er an seinem Stock, so ein bisschen schwerfällig, der Pfleger voraus. Und kurz bevor sie in den Aufzug reingegangen sind, kam sie an einem Zimmer vorbei und da war die Türe offen. Da hat er reingeguckt und sagt, oh, das sieht ja schön aus hier. Und dann sagte der Pfleger, ja, jetzt warten Sie doch mal, Sie haben doch noch gar nicht Ihr Zimmer gesehen. Dann hat er gesagt, wissen Sie, es ist völlig egal, wo mein Zimmer ist und wie es aussehen wird. Ich habe mich entschieden, dass es gut sein wird. Ich habe mich entschieden, dass das Zimmer, was ich hier bekomme, dass das Zimmer ist, über das ich mich freue. Und wissen Sie, das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Ich wache morgens auf und dann muss ich mich entscheiden, wie ich den Tag nehme. Jammer ich über meinen Körper, der schmerzt und wehtut und dass ich nicht all das so machen kann, was ich gerne machen möchte? Oder freue ich mich über die Dinge, die mir möglich sind? Und wissen Sie, ich habe mich entschieden, dass morgens, wenn ich aufwache, dass ich mich freue, dass die Dinge, die ich am Tag sehe, dass ich dafür dankbar bin und dort, wo ich meinen Mund öffne, dass ich Positives sagen möchte. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Dankbarkeit ist nicht eine Frage der Umstände, sondern eine Frage der Perspektive und der Sichtweise. Und wir schauen uns heute Morgen einen Text von Paulus an. Und wenn wir verstehen, dass Dankbarkeit eine Lebenseinstellung ist, dann wird dieser Text auch nochmal lebendiger, nochmal konkreter, nochmal nachvollziehbarer in dem, was Paulus uns da sagen möchte. Paulus schreibt im 5. Kapitel im Buch, im ersten Brief an die Thessalonicher, schreibt er insgesamt 13 Befehle oder 13 Dinge, die er den Thessalonichern aufträgt und sagt, so müsst ihr das machen. Und von den 13 schauen wir uns mal die ersten 3 an, heute hier am Erntedankfest, und ihr habt sie auch auf Folie hinter mir. Vers 16, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, seid dankbar in allen Dingen, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Wow, das ist wirklich einer der herausforderndsten Bibeltexte, finde ich, weil es so einfach nachzutun ist, also zumindest von der Aufforderung, aber doch so schwer zu leben. Und man fragt sich an der Stelle wirklich, ob Paulus das so gemeint hat, wie er es geschrieben hat. Das kann doch nicht sein, dass er von uns erwartet, dass wir uns jederzeit freuen. Ich soll mich freuen, wenn ich traurig bin? Oder dass wir immer beten sollen. Ich weiß nicht, wer von euch das immer wieder erlebt, dass man sich auf eine Aufgabe konzentriert und danach gar nicht gemerkt hat, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist und dass man auch ganz bei der Aufgabe war und definitiv nicht gebetet hat. Und wie soll ich dankbar sein, wenn ich gerade einen Schicksalsschlag erlebt habe oder wenn ich oder jemand aus meinem Umfeld die Diagnose für eine schwere Krankheit bekommen habe? Wie soll ich darin dankbar sein? Also Paulus, meinst du das wirklich so, dass wir uns zu jeder Zeit freuen sollen, dass wir niemals aufhören sollen zu beten und immer dankbar sein, egal wie die Umstände sind? Ich möchte mit euch an der Stelle nochmal den Apostel Paulus genauer anschauen, denn es ist ja er, der das sagt. Es ist kein irgendein Psychologe, der jetzt uns hier schulen möchte, wie das Leben klappt. Es ist auch kein Wirtschaftsmanager, der uns seine drei Erfolgsrezepte weitergibt, sondern es ist der Apostel Paulus, der ein sehr aufregendes Leben hatte und der selbst in seinem Leben sehr viel Veränderung und Herausforderung durchlebt hat. Und ich hatte das Gefühl heute Morgen, wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde und euch so ansprechen würde, es wäre auch ein Stück weit so eine Anmaßung. Ich sage, Mensch Hans, freu dich jederzeit und hör nicht auf zu beten, gell? Und sei mal dankbar. Sei mal dankbar, egal wie es die Umstände sind. Ja? Und dann sage ich, Monika, gell? War ich ja immer schön dankbar sein, weil egal wie es uns geht, wir können immer dankbar sein. Ja? Also das macht quasi Paulus, dass er hingeht und sagt, Heidi, gell, du freust dich, gell? Immer, zu jeder Zeit. Und beten tust du auch jede Zeit, gell? Immer ohne Unterlass. Und dankbar können wir auch sein. Also wir sehen, dass diese Anforderung oder diesen Aufruf, den Paulus an uns stellt, wenn der mal so konkret uns ins Gesicht gesagt wird, boah, das löst schon irgendwas aus. Auf der einen Seite Ermutigung hoffentlich, Mensch, freu dich. Aber auf der anderen Seite doch auch eine gewisse Beklemmung. Wie soll ich denn das leben können, diesen Anspruch, den Paulus hier an mich stellt? Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege das nicht hin, mich jederzeit zu freuen. Es gibt durchaus Situationen, in denen ich auch niedergeschlagen bin, mal melancholisch werde oder mich auch richtig down fühle. Und wie gesagt, ich erwische mich auch manchmal sitzend, entspannt vor dem Fernseher und merke, oh, ich bete gar nicht. Ja. Und das mit der Dankbarkeit, ja? Also wenn ihr mich fragt, Gernot, bist du dankbar, würde ich sagen, ja. Und dann gucke ich rum und dann stelle ich fest, manchmal was andere haben, dann denke ich mir, warum haben die jetzt so ein gutes Leben, was können die sich alles erlauben, also selbst mir passiert es im Vergleich. Und dann vermiest man sich durch so blödes Vergleichen die Dankbarkeit, die man eigentlich hat. Und Paulus sagt, freut euch immer, betet immer, seid bei allem dankbar. Und ich stelle für mich fest, also ich kann das nicht leben. Ich krieg's nicht hin. Und ich würde sogar behaupten, keiner von uns kann das leben. Keiner von uns kann nach diesem Aufruf von Paulus leben. Und jetzt stellt sich ja irgendwo hier ein Dilemma ein. Wie gehen wir denn damit um, dass wir immer dankbar sein sollen, egal wie die Umstände sind. Wie hat Paulus das jetzt ganz konkret gemeint? Und bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer das Leben von Paulus an. Also Paulus schreibt den ersten Thessalonicher Brief auf seiner dritten Missionsreise. Und wenn ihr euch da jetzt nicht so genau auskennt, einfach müsst ihr wissen, es ist seine letzte Reise. Also es heißt, er hat schon die erste und die zweite und die dritte zur Hälfte ungefähr hinter sich. Und an einer anderen Stelle in der Bibel schreibt er, was er auf diesen Reisen alles erfahren hat. Ich habe mal so eine Aufzählung rausgenommen. Das heißt, er hat mehr Mühsal gehabt als alle anderen. Er war immer wieder in Todesgefahr. Er wurde ausgepeitscht. Er hat 5x40 weniger ein Stockhiebe bekommen. Also 5x39 Stockhiebe bekommen. Er wurde gesteinigt, ihr könnt es in der Apostelgeschichte nachlesen, er blieb liegen, die dachten, er ist tot. Danach ist er aufgestanden, hat so gemacht und ist gegangen. Er hat wirklich extrem viel tragen müssen. Und dann lesen wir nochmal im Korintherbrief, wie er sagt, Gott hat es erlaubt, dass ein Stachel in meinem Fleisch sitzt. Irgendein Leiden. Ja, wir wissen es nicht, keiner weiß es, die ganzen Theologen wissen es nicht. Aber irgendetwas, unter dem er gelitten hat, und er hat gesagt, und ich habe Gott immer wieder angefleht, mir diesen Stachel zu nehmen, das Leiden zu nehmen. Und Gott hat gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in deiner Schwachheit bin ich besonders stark am Wirken. Dieser Paulus sagt, freut euch zu aller Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, egal wie eure Umstände sind. Und wenn Paulus hier wäre, ich würde ihn gerne fragen, Paulus, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Wie lebst du in dieser Freude, in dieser Dankbarkeit, mit dieser Biografie, mit diesen Herausforderungen in deinem Leben? Wie machst du das, Paulus? Ich habe gedacht, es wäre doch interessant, wenn man mal so ein bisschen rumspinnt, was würde er uns denn sagen? Und ich habe eine Antwort mitgebracht. Vielleicht würde er sagen, weißt du, Gernot, oder wisst ihr, ihr lieben Krishonesen in Amriswehe, ich habe auch Zeiten, in denen mein Herz betrübt ist und dem Kummer sich in meinem Herz breit machen möchte. Aber bei all dem weiß ich, dass da etwas hinter mir ist, dass da jemand hinter mir steht, der mich hält und trägt in diesem Kummer. Ich weiß, dass ich nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand, als bei all den Dingen, die in meinem Leben passieren. Und dass er ein gutes Ziel für mich hat. Und deshalb kann ich festhalten an den Verheißungen Gottes, weil ich das weiß. Und ich habe mir dann überlegt, dann würde ich sagen, also Paulus, es ist ja schon ein bisschen arg theoretisch, also du willst uns jetzt irgendwie vertrösten, also wie soll das denn gehen ganz konkret? Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass er dann antwortet, nee, Gernot, ich will euch nicht vertrösten. Es ist auch schwierig, versteht ihr? Das ist nicht leicht zu verstehen. Weißt du, Gernot, ich bin fröhlich und ich bin traurig zugleich. Ich bin aufgewühlt über irgendwelche Umstände, aber ich bin gleichzeitig dankbar, dass Gott mich trägt. Auch wenn was Schlimmes passiert, weiß ich, Gott ist bei mir. Und auch wenn ich Angst habe, weiß ich, dass Gott mich zum Ziel hinführen würde. In all dem weiß ich, dass Gott bei mir ist und mich trägt. Und deshalb möchte ich nicht aufhören, mich zu freuen. Möchte ich nicht aufhören zu beten. Möchte ich nicht aufhören zu danken. Also es kommt zusammen in meinem Leben. Und ich glaube, der Dialog, der macht Sinn, wenn wir uns das so vorstellen, was Paulus da so bewegt hat, als er die Worte schreibt mit seinem biografischen Hintergrund. Und was wir erkennen oder feststellen dürfen, ist, dass diese Wahrheit, wer er ist in Gott und dieses Versprechen Gottes, dass er mit ihm sein wird, dass das nicht nur hier oben in seinem Kopf ist, wo, wenn ich jetzt zu euch gehen würde und jeden Einzelnen fragen würde, wahrscheinlich fast jeder sagen könnte, ja, ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Vom Kopf her verstehen wir es. Sondern dass das irgendwo ganz tief bei Paulus in das Herz gerutscht ist. Und es sein Denken prägt, sein Handeln und das finde ich nochmal besonders, auch seine Gefühle. Und wenn es nicht seine Gefühle prägt, dann macht er es, dass seine Gefühle entsprechend sind. Und das ist etwas, was Paulus uns, glaube ich, hier vermitteln möchte. Weil Christus in uns lebt, ist jeden Tag Freude. Und diesen Abschnitt im Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, ist der letzte Kapitel in dem Brief. Dieser Abschnitt, der endet dann auch mit einem Gebet Paulus oder mit einer Verheißung. Er sagt, na, da kommen wir später drauf, Entschuldigung. Wir wissen, dass Gott uns trägt. Und ich habe jetzt immer einen Teil aus Vers 18 unterschlagen. Ich habe immer nur die Hälfte zitiert. Und wir schauen uns jetzt mal den gesamten Vers 18 an. Dort heißt es, und ich habe jetzt eine andere Übersetzung, weil die Worte einfach mehr treffen, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch möglich sein. Also Paulus sagt nicht einfach nur, jetzt diszipliniert euch mal und verhaltet euch so, wie sich das für einen Christen und eine Christin gehört. Sondern hier sagt Paulus, es ist euch möglich so zu leben, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Weil Christus in dir lebt, ist Freude jederzeit möglich. Weil er bei dir ist und dich erinnert und trägt, ist Gebet jederzeit möglich. Weil Christus unser Leben in seiner Hand hält, können wir dankbar sein. Und so endet diese Aufzählung oder die Ratschläge von Paulus eben mit diesem abschließenden Vers, mit diesem Gebet, mit der Zusage, mit dem Versprechen. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Also zum einen gibt Paulus die Antwort in diesem gespielten Zwiegespräch, dass er in beidem lebt, der Traurigkeit und der Freude, dem Kummer und der Dankbarkeit. Und gleichzeitig sagt uns das Wort Gottes, dass Christus uns hilft, dass diese Dinge Bestandteil in unserem Leben werden und zu unserer Lebenseinstellung, zu unserem Lebensprinzip gehören. Christus wird uns helfen, ein Leben zu führen, das Gott in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahrt uns davor, dass wir fehlerlos sind an Geist, Seele und Leib. Er stellt sich zu dir. Er hält dich, er trägt dich. Also Freude und Dankbarkeit sind keine Charaktereigenschaften, die man hat oder nicht. Es sind auch nicht Reaktionen auf Dinge, die in unserem Leben passieren, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, bei der Jesus Christus uns hilft, diese Lebenseinstellung mehr und mehr zu entwickeln und zu entfalten in unserem Leben. Also, was können wir aus der Predigt von heute Morgen mitnehmen? Ich habe mal so drei Punkte zusammengeschrieben. Nochmal, ich habe es gerade schon gesagt. Freude, Gebet und Dankbarkeit sind eine Lebenseinstellung. Das passiert nicht einfach, das kommt nicht einfach, das fliegt nicht einfach an dich ran, sondern dafür entscheidest du dich. Und deine Umstände, in denen du stehst und das, was dir in deinem Leben passiert, das ist nicht unbedingt förderlich für diese Lebenseinstellung. Also warte nicht, dass sich die Umstände ändern, sondern entscheide du dich, diese Lebenseinstellung in dein Leben zu integrieren. Und drittens, Jesus hilft dir dabei. Er hält dich, er trägt dich, er nimmt dich in die Hand. Gerade dort, wo es herausfordernd ist, gerade dort, wo es schwierig ist. Um auch einen Blick für die Dinge, in denen du getragen, gehalten und gestärkt bist, zu werfen und trotz schwierigen Umständen Freude und Dankbarkeit leben zu können. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du Jesus mehr und mehr auf diese Weise erlebst. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich, dass wir immer mehr festhalten können an den Zusagen Jesu und dass Glaube keine Last ist, die wir umsetzen müssen, sondern wirklich eine Kraft in unserem Leben, gottgefällig zu leben. Seid gesegnet. Amen.